Das Problem im Bildungssystem ist, glaube ich, erstmal grundsätzlich, dass das gesamte System total überlastet ist auf der einen Seite. Also LehrerInnen sind total überlastet und auch SchülerInnen. Also es muss einfach eine Entlastung stattfinden auf vielen Ebenen. Und zum anderen ist dieses ganze Thema einfach immer noch nicht, hat noch nicht den Stellenwert, den es eigentlich haben sollte in der Gesellschaft und in der Politik. Und wir finden eben, dass das ganz oben auf der Agenda stehen muss und dass wir einfach Bildung ohne Ende brauchen, weil das der Schlüssel ist zu mehr Chancengerechtigkeit, zu Teilhabe in der Gesellschaft und im Endeffekt auch zu Partizipation, zum Beispiel in der Demokratie. Also wir brauchen einfach auch BürgerInnen, die gestärkt werden durch unser Bildungssystem, das Bildungssystem Zusammenhalt schafft in der Gesellschaft. Und das ist ein Kernanliegen, was uns unglaublich am Herzen liegt.
Das war unsere Berliner Spitzenkandidatin Caroline Bär. Und heute werde ich den Antworten zusammen mit Laura Springmann, die hier neben mir sitzt, auf den Grund gehen. Und damit herzlich willkommen zu unserem Volt Berlin Podcast, in dem wir euch Folge für Folge ein Kapitel aus unserem Wahlprogramm vorstellen.
Und die Stimme, die ihr gerade gehört habt, das war Jan Enkmann. Wir stellen euch heute das Thema Bildung in Berlin vor.
Genau, das Thema hast du, Laura, ja maßgeblich mit recherchiert. Erstmal eine ganz grundlegende Frage vielleicht zum Einstieg. Warum ist das Thema Bildung so wichtig für Berlin und wo siehst du derzeit die größten Probleme?
Also Bildung ist ja ganz fundamental für Chancengerechtigkeit in Berlin. Und man muss ganz offen und ehrlich sagen, die letzten Jahre haben wir da extrem viel verschlafen. Ständig geht es nur um irgendwelche PISA-Studienergebnisse oder um Ideologien umzusetzen oder auch um Geld, das einfach in Strukturen versickert und nicht da ankommt, wo es gebraucht wird. Und da müssen wir wo ganz anders hinschauen, glaube ich. Es geht eher um Lehrkräftemangel. Und eben diese extrem hohe Schulabbrechendenquote, die wir in Berlin haben, aber auch extrem lange Wartelisten für Kita-Plätze und Unmengen qualifizierter Menschen aus dem Ausland, deren Abschluss hier einfach nicht anerkannt wird. Und ich glaube, da verpassen wir unheimlich wichtige Grundbausteine für unsere Zukunft. Zum Beispiel auch Medienkompetenzen und ein Verständnis vom Klimawandel. Um das Potenzial der Berliner Vielfalt wirklich ausschöpfen zu können, müssen wir da einfach rein investieren.
Das klingt ja, als würde derzeit relativ viel falsch laufen in Berlin. Wie sieht denn Volts Vision für das Berliner Bildungssystem konkret aus?
Wir müssen Bildung neu denken, denn es ist ja eigentlich eine Grundsäule für unsere demokratische, gerechte und progressive Gesellschaft. Und hier setzen wir zum Beispiel auf zwei ganz zentrale Dinge. Also einmal die Chancengerechtigkeit. Und natürlich auch die freie persönliche Entwicklung. Chancengerechtigkeit bei uns bedeutet, dass es eben keinen Unterschied mehr gibt und macht, welchen sozialen oder kulturellen Hintergrund ein Mensch hat. Dabei setzen wir zum Beispiel ganz stark auf die Kita und Lehrkräfteteams, die pädagogische und psychologische und logopädische Expertise mitbringen. Aber auch vor dem Hintergrund, dass sich unsere Arbeitswelt stetig verändern wird durch zum Beispiel die Digitalisierung und den Klimawandel, müssen wir Chancengerechtigkeit auch ein Leben lang denken. Deshalb setzen wir auch einen Fokus auf lebenslanges Lernen. Also es muss eben einfacher sein, erworbene Fähigkeiten zu zertifizieren. Und wenn ich zum Beispiel in meiner Freizeit Programmieren gelernt habe, dann soll es extrem einfach sein, das eben auch in meine Bewerbung einfließen zu lassen. Zudem müssen wir es natürlich auch einfacher machen, umzuschulen und weiterzubilden. So, dass einfach niemand zurückbleibt und alle die Chancen auf einen Arbeitsplatz beibehalten. Und zweitens steht die persönliche Entwicklung im Fokus. An Schulen sollen Lehrkräfte eben endlich mehr Zeit haben, wirklich ihrem pädagogischen Auftrag nachzugehen. Und die Schülerinnen-Lehrkraft-Ratio soll verkleinert werden. Zum Beispiel auch durch Digitalisierung. Das ist jetzt vielleicht für viele ein weiter Bogen, aber wenn Kinder sich selbstständig Inhalte in ihrem Tempo durch Lernvideos und digitale Aufgabenformate erarbeiten können, eröffnen sich ganz neue Welten in der Schulstunde für die Lehrkräfte. Es bleibt also mehr Zeit für das Fördern von eigenständigem Denken, Persönlichkeitsentwicklung und auch anderen Fertigkeiten, zum Beispiel die Kommunikation oder Medienkompetenz für eine inklusivere Gesellschaft. Inhalte und Leistungsproben bleiben schon erhalten, bilden aber kein System mehr aus Inhalt, 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 Lernen, Test, Note und danach vergessen. Außerdem wollen wir erreichen, dass auch die Schulen selber die Möglichkeit bekommen, innovativer zu arbeiten. Dafür wollen wir zum Beispiel eine Stelle des Innovationsbeauftragten schaffen, die neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zum Beispiel direkt an der Schule anwenden kann und auch testen kann. Hier können neue Lernmethoden ins Klassenzimmer einfließen, aber es gibt eben auch die Chance, solche neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse auf den Ort und die Bedürfnisse anzupassen. Und so schaffen wir es, dass sich Schulen den Schülerinnen und Schülern anpassen und eben nicht andersrum. Wir dürfen aber natürlich nicht nur die Schulen im Blick haben. Die Basis für eine chancengerechte Bildung muss viel früher gelegt werden. Also bei uns schon in der Schwangerschaft. Frühkindliche Bildung, also zum Beispiel in Kitas, ist auch eine große Baustelle. Und nach der Schulzeit geht es dann ja mit der Ausbildung und dem Studium weiter. Und schließlich ist es ja eben auch so, dass wir ein Leben lang lernen wollen, uns weiterentwickeln wollen und unseren Arbeitsplatz behalten wollen. Bildung ohne soziale und finanzielle Grenzen, aber auch ohne Altersgrenzen. Einfach Bildung ohne Ende. Das wollen wir von Volt.
Okay, dann lass uns doch mal ganz am Anfang des Bildungswegs direkt einsteigen. Du hast gerade das Stichwort Chancengleichheit in der Schwangerschaft gebracht. Inwieweit beeinflussen denn verschiedene Faktoren während der Schwangerschaft am Ende unsere Chancen im späteren Bildungsweg?
Wir wissen, dass die Fundamente für die Ungleichheit schon in der Schwangerschaft und in den ersten Monaten gelegt werden. Also da finden sehr wichtige Schritte in der Entwicklung des Gehirns statt, die dann wiederum wichtig sind für die Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten. Und damit legen sie eben das ganze Leben und Lernen eines Menschen in einer gewissen Weise schon fest. Und hier müssen wir Eltern darauf hinweisen, auf was sie achten müssen. Und dafür braucht es Unterstützung. Das kann man natürlich nicht alleine. Und deswegen brauchen wir mehr Hebammen für alle. Allerdings sind die meisten Hebammen unterbezahlt und arbeiten wirklich unter schlechten rechtlichen Bedingungen. Und das muss sich ändern, sodass alle Eltern und Familien ihren Kindern wirklich den bestmöglichen Start ins Leben garantieren können.
Okay, das heißt, wir müssen also die Chancengleichheit von Anfang an im Blick haben. Gehen wir mal ein paar Jahre in der Entwicklung weiter und zur Baustelle Kitas. Also ein Problem, das mir da gleich einfällt, ist, dass man ja eigentlich bereits lange vor der Geburt anfangen muss, nach einem Kita-Platz zu suchen. Und teilweise hat man dann bis nach der Elternzeit auch noch keinen bekommen. Das ist ja ein strukturelles Problem, oder? Also wie können wir das lösen?
Ja, genau. Das ist ein Riesenproblem in Berlin. Es gibt zwar schon Ansätze wie das Gute-Kita-Gesetz, also dem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Nur ist das halt in der Praxis extrem schwierig umzusetzen. Und dafür brauchen wir jetzt erstmal den Bedarf, den es eigentlich an Kita-Plätzen gibt, weil die Erfassung ist extrem lückenhaft. Und dann brauchen wir natürlich auch noch genug Erzieherinnen, weil die Bedingungen für den Beruf sind einfach viel zu unattraktiv. Also um wirkliche Grundsteine für ein erfolgreiches Lernen zu legen, müssen Erzieherinnen mehr Gehalt bekommen und auch die Gebühren, überhaupt die Ausbildung antreten zu können, bezahlt bekommen. Und deswegen wollen wir natürlich dann auch langfristig mehr Freiräume bieten für die Erzieherinnen, so dass sie eben ein Leben lang zufrieden sind in ihrem Beruf. Und das geht durch Mitgestaltung und lebenslanges Lernen. Und dadurch schaffen wir es, den Beruf deutlich attraktiver zu machen, wodurch letztendlich natürlich dann auch die Betreuungsqualität zunimmt. Aber nochmal ein bisschen zurück zur Kita-Platzvergabe. Die hast du ja gerade eben angesprochen und die ist wirklich ein Riesenproblem. In Berlin gibt es die Kita-Navigator-Plattform und das ist natürlich eine digitale Hilfe bei der Suche. Aber die einfache und effiziente Möglichkeit, auch Bedarf auf der Plattform anzumelden, die fehlt einfach. Man kann nur nach freien Plätzen suchen, aber nicht anmelden, dass man Bedarf hat. Und so wird der tatsächliche Bedarf nicht erfasst, sondern nur auf dem Berliner Zensus von 2011 berechnet. Und das ist extrem ungenau. Und zudem wollen wir natürlich auch noch betriebliche Kitas fördern und so sicherstellen, dass eben mehr Plätze vorhanden sind, dort, wo man sie braucht. Aber natürlich wollen wir auch den normalen Kitas ermöglichen, flexiblere und längere Kernzeitbetreuung anzubieten, sodass Elternteile nicht nur halbtags arbeiten müssen und einfach wählen können, wo sie ihr Kind hinschicken wollen. Aber hauptsächlich muss natürlich das Kindeswohl im Vordergrund stehen. Also Entwicklungspotenziale und Lernbedürfnisse der Kinder müssen aktiv natürlich in den Alltag integriert werden. Also dazu brauchen wir natürlich auch eine starke Vernetzung mit den Familien und den Kitas. Individuelle Förderung ist für uns das A und O. Ein erfolgreiches Beispiel hierfür ist das Pestalozzi-Fröbel-Haus in Berlin, das schon wirklich erfolgreich das Early Excellence Center aus Großbritannien umgesetzt hat. Und das kann für uns ein Vorbild sein für ganz Berlin.
Also mal zusammenfassend, eine genauere Erfassung des Kita-Plätzebedarfs und bessere Bedingungen für den ErzieherInnenberuf. Dann mal der nächste Schritt. Nach der Kita geht es ja in die Schulen. Wie ist denn der Stand an den Berliner Schulen momentan? Also während der Pandemie gerade hat sich ja vor allem gezeigt, dass es da im Bereich der Digitalisierung unglaubliche Schwachstellen gibt. Was tun wir bei Volt, um konkret die Digitalisierung von Schulen voranzubringen?
Also beim Thema Digitalisierung an Schulen hapert es vor allem an zwei Baustellen, würde ich sagen. Erstens ist es natürlich die technische Umsetzung, also die Geräte. Und zweitens sind es aber auch die Kompetenzentwicklung und vor allem Verteilung innerhalb des Lehrkörpers. Also interessant ist dabei aber eigentlich, dass dieses ganze Problem, beziehungsweise das erstere Problem, viel leichter gelöst werden könnte, als es oft scheint. Geld ist nämlich verfügbar in Berlin. Also wir haben schon den Digitalpakt und der wird aber einfach nur nicht ausgeschöpft, weil die Antragstellung so kompliziert und aufwendig ist, dass gestresste Lehrer und Schulleitende da einfach überhaupt keine Kapazitäten für haben. Und diese Antragstellung muss deswegen halt auf jeden Fall leichter werden und besser erklärt werden. Und dann können wir Schulen und Schülerinnen mit der technischen Voraussetzungen erstmal ausstatten. Und auch müssen wir die Lehrkräfte genügend schulen, also durch Fortbildung. Und da gehört auch dazu, dass Lehrkräfte dafür überhaupt Kapazitäten haben, die darauf Lust haben. Viele Lehrkräfte, die sich für IT interessieren, übernehmen unentgeltlich in ihrer Arbeitszeit die Instandhaltung der ganzen IT. Und das kann nicht sein. Dafür brauchen wir IT-Fachkräfte an den Schulen oder eben für mehrere Schulen organisiert von der Verwaltung. Am Ende soll ja die Digitalisierung nicht zusätzlich belasten, sondern eben im Gegenteil mehr Zeit geben, den Lehrkräften den pädagogischen Auftrag auszuführen.
Okay, du hast hier ja gerade schon ein bisschen angesprochen, dass man Lehrkräfte eben mit solchen Zusatzaufgaben, nenne ich es mal, nicht alleine lassen darf. Und generell ist das Thema Lehrkräfteentlastung ja super, super wichtig. Die sind ja immerhin die Berufsgruppe mit der höchsten Burnout-Gefahr. Und in Berlin gibt es ja auch immer weniger von ihnen. Das spielt ja da auch mit rein. Ich habe gelesen, dass in Berlin im letzten Jahr circa 3000 Lehrkräfte fehlten. Was tut das Land Berlin dagegen und warum reicht das offensichtlich nicht aus?
Ja, also die bisherige Regierung hat da vor allem auf quereinsteigende Lehrkräfte gesetzt. Leider sind die unproportional hoch auf die sozial benachteiligten Bezirke verteilt. Und diese Verteilung sollte eben besser sein. Das heißt, nicht weil Quereinsteigende schlechtere Lehrkräfte wären, sondern eben, weil es die Mischung immer macht, ne? Und zudem braucht es dann halt auch gezielte Fort- und Weiterbildungen für Lehrkräfte, um auch dem tatsächlichen Schulalltag einfach bewältigen zu können. Also dazu zählt dann zum Beispiel Konfliktbewältigung, Kommunikationsfähigkeit und aber vielleicht auch die therapeutische Unterstützung von Lehrkräften. Aber das ist natürlich nicht alles, ne? Also auch in der Schule muss es mehr multiprofessionelle Teams geben. Wir brauchen mehr Sonderpädagoginnen oder Sozialarbeitende an den Schulen selber. Lehrkräfte können diese Aufgabe eben nicht einfach mal so nebenbei übernehmen. Und externe Angebote erreichen einfach häufig nicht alle Kinder. Und deswegen müssen wir diese Berufsbilder vermehrt auch an die Schulen selber holen. Und damit können wir dann die Lehrkräfte schon mal deutlich entlasten und den Beruf viel attraktiver machen. Zusätzlich möchten wir aber auch natürlich im Klassenzimmer selber bessere Bedingungen für Lehrkräfte schaffen. Zum Beispiel durch fächerangepasste Klassengrößen, aber auch mehr Freiraum im Unterricht, wirklich vermitteln zu können, was man braucht. Und wir müssen es auch Lehrkräften ermöglichen, sich in ihrem Beruf weiterzuentwickeln. Wir möchten eine Entwicklungs- und Feedbackkultur schaffen unter den Lehrern, die eben aus einem Netzwerk besteht, in dem sie sich austauschen können, aber auch evaluieren und auch Weiterbildungsziele stecken können, gemeinsam in ihrer Gruppe. Und so können dann gezieltere Weiterbildungen stattfinden mit stärkerer Ausrichtung an den wirklichen Schwächen der Lehrkräften und den aktuellen Themen, die sie vielleicht gerade haben in ihrer Klasse, wie Inklusion oder Medienkompetenz und natürlich ganz aktuell ist auch Klimagerechtigkeit. Diese Themen müssen wir natürlich einerseits schon verstärkt in die Lehrkräfteausbildung einfließen lassen. Es muss aber eben auch für ältere Lehrkräfte möglich sein, durch Fort- und Weiterbildungen immer up-to-date zu bleiben. Und dafür müssen eben die Rahmenbedingungen stimmen. Also solche Fort- und Weiterbildungen müssen Teil der Arbeitszeit sein und eben auch kostenfrei für Lehrkräfte sein.
Okay, das heißt, Lehrkräfte sollen also durch die Einstellung multiprofessioneller Teams an den Schulen entlastet werden. Dann fördern wir interne Feedback- und Weiterbildungskultur und räumen Platz ein für lebenslanges Lernen für Lehrkräfte. Wie äußert sich das dann konkret im Alltag der Schülerinnen und Schüler? Also was verändert sich da?
Also Lehrkräfte haben dann grundsätzlich mehr Zeit und vor allem auch die Kompetenzen, sich auf die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler zu konzentrieren. Und genau das wollen wir doch maßgeblich fördern. Das ist doch unser Ziel. Und dafür brauchen wir eben auch ein flexibleres Curriculum, die eben auf das Weltgeschehen eingehen können und einfach auch Platz bieten, dieses Weltgeschehen wirklich zu verstehen und auch zu diskutieren. Aber natürlich auch irgendwie vielleicht mal projektbasiertes Arbeiten und schülerinnenzentriertes Lernen ermöglichen zu können. Also bestimmte Themen wie zum Beispiel eben die Klimabildung sollen verpflichtend sein. Aber wenn es zum Beispiel gerade Wahlen gibt, wie jetzt, dann kann man doch darüber auch mal ausführlich im Unterricht reden und diskutieren. Und dann wollen wir auch die notenbasierte Bewertung reduzieren und eher auf Feedbacksysteme setzen. Das heißt also, die Persönlichkeitsentwicklung steht im Mittelpunkt. Und es gibt verbindliche und strukturierte Gespräche mit den SchülerInnen selber, mit den Lehrkräften, aber eben auch mit den Erziehungsberechtigten, um Fortschritte zu diskutieren, aber eben auch Ziele zu setzen.
Okay, das klingt aber auch nach einer sehr viel individuelleren Betreuung der Schülerinnen und Schüler, die da nötig wird. Also kann das denn im Alltag dann auch gelingen? Also die Schülerinnen und Schüler kommen ja mitunter auch aus sehr unterschiedlichen Hintergründen und haben deshalb vermutlich auch sehr unterschiedliche Ansprüche, denen die Lehrkräfte dann gerecht werden müssen.
Das stimmt und da müssen wir natürlich auch voll ansetzen. Also nehmen wir zum Beispiel mal Kinder, die aus anderen Ländern neu nach Deutschland gekommen sind. Die bleiben zum Beispiel oft in Willkommensklassen hängen und zwar viel zu lang. Und in diesen Willkommensklassen gibt es tatsächlich kein evidenzbasiertes Curriculum und es ist noch nicht mal verpflichtend. Es gibt kein verpflichtendes Curriculum. Also hier müssen wir von Anfang an inklusiv denken. Deshalb möchten wir zum Beispiel Willkommensklassen auch an allen Projekten an der Schule teilnehmen lassen, also Bundesjugendspiele, Festivitäten. Und so können wir interkulturellen Austausch von Anfang an fördern. Wir wollen einfach mehr Austausch über Religion, Diskriminierung, Gesundheit, aber auch Kultur und Vielfalt mitten im Schulalltag. Aber nicht nur die Herkunft, sondern natürlich auch die familiäre und soziale und finanziellen Hintergründe von Kindern hängen immer noch viel zu stark mit dem Bildungserfolg zusammen. Und daher brauchen wir mehr Sprachförderung, aber auch eben Teilhabe am Schulalltag. Wir möchten Inklusion und interkulturellen Austausch im Schulalltag aktiv fördern. Aber jetzt nochmal ein bisschen zurück. Es sind ja nicht nur die Willkommensklassen. Alle Schülerinnen und Schüler haben individuelle Bedürfnisse. Und du hast das ja schon ganz gut angesprochen, dass es für die Lehrkräfte natürlich eine riesen Herausforderung ist. Und es ist ganz wichtig, dass wir sie bei dieser Aufgabe nicht alleine lassen. Und deswegen setzen wir ja eben auf diese interdisziplinären Teams, also SozialarbeiterInnen, LogopädInnen, Sprachlehrkräfte, PsychologInnen und so weiter und so fort. Und durch diese multiprofessionellen Teams gibt es dann eine sehr gute Vernetzung mit den Inklusionsbeauftragten, die wir ja schon vorher erwähnt hatten. Und so können wir ein flexibleres Unterrichtssystem ermöglichen und alle auffangen und alle fördern. Das spielt dann auch eine große Rolle für Schülerinnen, die ihren Platz vielleicht im bisherigen Schulsystem noch nicht ganz gefunden haben.
Hier spielst du jetzt ja gerade auf Schulabbrechende an, richtig? Also das ist in Berlin ja auch ein echt großes Problem. Und das wurde durch die Pandemie ja nochmal extrem verstärkt. Woher kommen denn diese hohen Quoten und was können wir konkret dagegen unternehmen?
Ja, das hast du voll richtig erkannt. Also die Schulabbrechendenquote in Berlin ist einfach viel zu hoch. Besonders gefährdet sind hier männliche Jugendliche mit Migrationshintergrund, aber eben auch Jugendliche mit speziellem Lernbedarf. Also nur mal zum Vergleich, die Zahlen im Durchschnitt aller Jugendlicher in Deutschland, die die Schule abbrechen, die liegt bei 5% in ganz Deutschland. In Berlin liegt die gleiche Quote bei 8%. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Gruppen, die besonders gefährdet sind, eingehen, die ich gerade eben genannt habe, dann liegt das in manchen Stadtteilen eben bei 13%. Und also wenn man sich das mal vor Augen führt, in zum Beispiel Berlin-Mitte, heißt das, dass von 30 SchülerInnen fast 4 abbrechen. Es gibt da tatsächlich ein recht gutes System in Berlin zum Glück, das schon recht viel auffängt, ne? Und das sind die SIBUTs, die schulpsychologischen und inklusionspädagogischen Beratungs- und Unterstützungszentren. Und diese sollen aber eben besser vernetzt werden, weil die sind klasse und die machen einen guten Job, aber die haben einfach keine Sichtbarkeit an den Schulen. Also wenn Lehrkräfte wissen würden, dass es diese SIBUTs gibt, dann könnte man viel präventivere Maßnahmen einführen und diese auch gefährdeten SchülerInnen anbieten und dann präventiv statt reaktiv agieren. Zudem müssen wir natürlich auch das Berliner Bonusprogramm ausbauen. Das sind Fördergelder für Schulen, die eine besonders hohe Belastung haben. Und dann können sie mit diesen Geldern eben die Integration von schwächeren SchülerInnen gezielt fördern. Und das müssen wir auf jeden Fall ausbauen. Aber natürlich ist es nicht nur der Abschluss, der das Ziel darstellt, sondern eben auch tatsächlich der Übergang zur Ausbildung oder zum Studium, um eben den SchülerInnen Perspektiven aufzuzeigen und AbsolventInnen handlungsfähig zu machen. Dazu gehören Bewerbungstrainings, aber auch Vernetzung und Sichtbarkeit von Möglichkeiten in Berlin, in Deutschland, in Europa. Was gibt es an den Universitäten, Hochschulen, aber auch an Firmen? Und diese Förderung darf da natürlich nicht aufhören. Wir brauchen natürlich auch mehr Vernetzung zum Beispiel mit den freiwillig-sozialen und ökologischen Jahren, mit dem Bundesfreiwilligendienst und des europäischen Freiwilligendienst. Da muss mehr Sichtbarkeit da sein, da muss mehr Förderung da sein. Und diese Übergangsjahre müssen natürlich auch in der Finanzierung ein gutes Angebot darstellen.
Okay, dann würde ich sagen, ich fasse noch mal kurz zusammen bis hierhin. Also ein zentrales Ziel bei Volt ist es also, auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler besser einzugehen. Stichworte hierbei sind dann flexiblere Lehrpläne, ein Fokus auf die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler, interkultureller Austausch und Inklusion. Dabei müssen wir die Lehrkräfte eben aktiv mehr unterstützen, indem wir zum Beispiel multiprofessionelle Teams bestehend aus Lehrkräften, SozialarbeiterInnen, PsychologInnen und so weiter direkt an die Schulen holen und hier auch eine gute Vernetzung sicherstellen. Und außerdem müssen wir schon während der Schulzeit Perspektiven für den weiteren Bildungsweg aufzeigen. Stichwort Studium oder Ausbildung. Gerade beim Thema Ausbildung hört man ja auch immer wieder, dass viele da Schwierigkeiten haben, nach der Schule einen Ausbildungsplatz zu finden. Was mich dabei immer total verwundert, ist eigentlich, dass es ja scheinbar gar nicht per se zu wenige Ausbildungsplätze gibt, sondern an einigen Stellen bleiben die ja auch unbesetzt, oder?
Ja, du hast das Problem da echt richtig erkannt. Also manche Ausbildungsberufe sind sehr attraktiv und da gibt es wenig Angebot und andere sind zu unattraktiv, weil sie einfach potenzielle Auszubildenden schlechte Arbeitsbedingungen bieten. Und wir glauben eben, dass die Lösung ist, dass Angebot und Nachfrage wieder zusammenkommen. Und bei den Rahmenbedingungen würden wir ansetzen. Also Vergütung, Arbeitszeit und Zukunftsfähigkeit muss einfach verbessert werden. Mit Zukunftsfähigkeit meine ich, dass immer mehr Auszubildende auch ihre Arbeit mitgestalten wollen und dass aber auch das Curriculum zukunftsfähige Arbeitende ausbildet, also zum Beispiel auch KrankenpflegerInnen mehr digitale Fähigkeiten mitgibt. Und auch für Unternehmen muss es einfacher werden, attraktive Ausbildungsplätze anzubieten. Wir wollen zum Beispiel die Verbundausbildung stärken. Das heißt, dass mehrere Unternehmen sich zusammentun, um einen Ausbildungsplatz zu finanzieren und dadurch eben vielseitigere Angestellte anlernen und sich eben die Kosten teilen können. Also die Fördermöglichkeiten für Ausbildungsbetriebe müssen aber auch bekannter werden und ausgebaut werden, vor allem die finanziellen. Ich schaue da auch in Richtung Meisterausbildung, die ja wirklich attraktiv ist, weil es einfach sehr hochqualifizierte und spezifizierte Angestellte ausbildet. Und dafür fehlt aber einfach häufig das Geld. Und wie du siehst, zielen wir da speziell auf kleinere Betriebe ab, die einfach auch immer noch den großen Teil der Auszubildenden aufnehmen.
Gehen wir von den Ausbildungsstätten vielleicht mal weiter an die Universitäten und Fachhochschulen. Die sind ja als Stätten der Wissenschaft maßgeblich für unsere gesellschaftliche Entwicklung und auch für Innovationen und die Wirtschaft. Also ich studiere zum Beispiel gerade selbst in einem sehr, sehr forschungsintensiven Fachgebiet und stelle da häufig fest, dass vor allem finanzielle Fragen die Entwicklung des ForscherInnen-Nachwuchses, aber eben auch die Forschung selbst, häufig noch recht stark ausbremsen. Wie können wir hier unseren akademischen Nachwuchs besser fördern?
Also ein Ziel des Studiums unserer Meinung nach ist ja vor allem das unabhängige und reflektierte und auch kritische Denken. Und da sehen wir tatsächlich ein paar große Baustellen, die sich in den letzten Jahren aufgetan haben. Also DoktorandInnen und Universitäten fehlt einfach die finanzielle Förderung, vor allem in den Naturwissenschaften, wo einfach auch Forschen extrem teuer ist. Also die enge Verzahnung von Forschung und Industrie kann da natürlich schon helfen und ist auch tatsächlich oft sehr sinnvoll. Allerdings soll natürlich das kritische Denken nicht behindert werden. Also deswegen braucht es auch ausreichend finanzielle Förderung für die Forschung von unabhängigen Stellen, die einfach unabhängige Ergebnisse gewährleisten und wirkliche Innovation fördern. Aber nicht nur Geld ist hier natürlich ein Faktor. Um kritisches und progressives Denken wirklich zu unterstützen, braucht es vor allem auch mehr Diversität an den Universitäten. Das kann von einem Ausbau des Studiums Generale bis hin zu mehr nicht ganz so eurozentrischen Lerninhalten reichen, zum Beispiel im Blick auf die Kolonialzeit. Aber auch Klimaforschung und Nachhaltigkeit müssen endlich ihren Platz im Curriculum finden, und zwar in vielen Studienprogrammen. Dabei wissen wir aber auch, dass zum Beispiel der Wissensaufbau abhängig ist von einem vielfältigen Team. Also umso vielfältiger ein Team, umso innovativer wird es. Und daher wollen wir mehr strukturelle und finanzielle Förderung für Diversität. Also jede Hochschule und Universität soll ein Gleichberechtigungskonzept erarbeiten und umsetzen. Dazu gehören unter anderem zum Beispiel die Arbeitsbedingungen für Forschende und DoktorandInnen, die oft einfach unterbezahlt sind und stark befristete Arbeitsverträge unterschreiben. Und dabei ist natürlich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zum Beispiel fast unmöglich.
Okay, cool. Vielen Dank, Laura. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt ja soweit über alle Bildungsstationen schon mal einiges gehört.
Ja, nee. Also ich habe am Anfang ja gesagt, dass wir Bildung ohne Ende wollen. Und das heißt lebenslanges Lernen. Also nach der Ausbildung und dem Studium wollen wir uns ja immer noch weiterentwickeln und etwas dazulernen. Nicht nur im Beruf selber.
Du redest da von Weiterbildung und Fortbildungen? Also ich meine, das gibt es ja an sich schon in Deutschland und das Angebot wird ja aber auch nicht wirklich wahrgenommen. Also ich meine, wann war man das letzte Mal in der Volkshochschule?
Ja, und das muss sich einfach unserer Meinung nach ändern. Also ganz besonders, wenn wir endlich die Digitalisierung umsetzen und das 1,5-Grad-Klimaziel einhalten wollen. Hier stehen uns einfach viele Veränderungen bevor und das bedeutet, vor allem auch für ältere Menschen, dass es die Möglichkeit geben muss, sich fortzubilden und umzuschulen. aber auch, sind wir ehrlich, MigrantInnen und Arbeitende aus dem europäischen Ausland, muss es ermöglicht werden, ihre bisherigen Errungenschaften und Fähigkeiten endlich einsetzen zu können. Wir wollen, dass einfach wieder alle wissen, wie die Volkshochschule von innen aussieht. So können ausländische Abschlüsse und Fähigkeiten einfach getestet oder durch Aufbauseminare vergleichbar gemacht werden. Dazu braucht es auch hier mehr Qualitätsmanagement in der Volkshochschule selber, aber auch mehr und bessere digitale Ausstattung und Vernetzung mit der Wirtschaft und der öffentlichen Hand.
Du hast gerade auch die Anerkennung von ausländischen Abschlüssen erwähnt. Das ist natürlich für uns als europäische Partei ja ganz zentral. Wie können wir denn allgemein noch mehr für europäischen Austausch, gerade im Kontext dieses lebenslangen Lernens, sorgen?
Also auf Berliner Ebene möchten wir natürlich zunächst erstmal die Arbeitnehmenden und Gebenden besser vernetzen, europaweit. Die meisten Maßnahmen hierfür sind aber leider auf Bundesebene. Und da schlagen wir bei Volt zum Beispiel viel mehr steuerliche Anreize für Unternehmen vor, um Fortbildungen und Weiterbildungen attraktiver zu machen für Mitarbeitende, die vielleicht im Ausland Fähigkeiten erwerben wollen. Und das muss natürlich auch beworben werden, also es muss bekannter werden. Gleichzeitig wollen wir einen Weg schaffen, informelle oder im europäischen Ausland erlernte Fähigkeiten leichter zu zertifizieren und sich damit zu bewerben.
Cool. Das heißt also, auch wenn ich mich jetzt mit 40 noch entscheiden sollte, dass ich gerne wüsste, wie ein digitales Startup in Estland funktioniert, dann mache ich also einfach eine Fortbildung oder Schulung direkt in einem Unternehmen in Estland. Zum Schluss jetzt aber nochmal alles zum Thema Bildung kurz zusammengefasst. Volt will also mehr Digitalisierung und Gleichberechtigung im Bildungssystem. Und gleichzeitig wollen wir hier stärker auf die individuelle Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler achten und Inklusion und Integration voranbringen. Dafür brauchen wir eben mehr speziell ausgebildete Fachkräfte an Schulen, die zusammen mit den Lehrkräften in multiprofessionellen Teams zusammenarbeiten und diese somit entlasten. Bildung fängt aber natürlich nicht erst in der Schule an und hört auch dort nicht auf. Und für mehr Chancengerechtigkeit sorgen hier bessere finanzielle und rechtliche Bedingungen für Hebammen und ErzieherInnen und ein besserer Betreuungsschlüssel in Kitas. Und für die Zeit nach der Schule braucht es eine bessere Steuerung von Angebot und Nachfrage bei Ausbildungsplätzen, zum Beispiel durch Verbundausbildungen und bessere Bedingungen für den wissenschaftlichen Nachwuchs an Hochschulen. Und zuletzt wollen wir Bildung ein Leben lang ermöglichen, durch eine Stärkung der Volkshochschulen und stärkeren europäischen und internationalen Austausch.
Ganz genau, also einfach eben Bildung ohne Ende.
Laura, ich danke dir für diese ausführliche Folge zum Thema Bildung. Wie immer findet ihr alles nochmal zum Nachlesen auf www.machberlinlila.de. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann mit einem Thema befassen, das heute ja schon ab und zu auch mal mit angeklungen ist, nämlich die Digitalisierung Berlins. Da gibt es ja noch deutlich mehr als die Digitalisierung im Bildungsbereich. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Bis bald, ciao.